Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zu 2. Mose Kapitel 33. Ich lese uns die ersten 4 Verse. 2. Mose 33, 1 bis 7. Und der Herr redete zu Mose: Geh, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, deiner Nachkommen will ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir hersenden, und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen, du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht auf dem Weg vernichte. Als das Volk diese böse Rede hörte, trauerten sie, und keiner legte seinen Schmuck an, denn der Herr hatte zu Mose gesagt: Sprich zu den Söhnen Israel, ihr seid ein halsstarriges Volk, zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab, und ich werde wissen, was ich dir tun soll. Da entledigten sich die Söhne Israel ihres Schmuckes vom Berg Horeb an. Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wie groß und anhaltend der Zorn Gottes über die Sünde seines Volkes blieb, goldenes Kalb, letzter Sonntag, zeigt uns schon zu Beginn der Vers 1 von diesem Kapitel. Auch wenn Mose dem Herrn nicht aus der Verpflichtung für und der Verbindung mit seinem Volk entlassen hat, es war der Kampf vom letzten Sonntag, Mose auch mit Gott, so bleibt der Herr bei einer deutlichen Distanz zu diesem gottlosen Sauhaufen. Wir sehen da sofort in Vers 1 wieder an den Formulierungen: Du und das Volk, das du aus Ägypten heraufgeführt hast. Wir hatten letztes Mal festgestellt, da hatte Gott genauso geredet. Mose hat Gott versucht zu sagen oder sehr deutlich gesagt: Ist dein Volk, das du heraufgeführt hast. Aber noch bleibt Gott dabei, dass dieses Volk sein Volk sein soll, das er aus Ägypten herausgeführt hat, ist ein Gedanke, mit dem sich der Herr sichtlich nach wie vor nicht anfreunden kann. Seine Abneigung gegen diesen Haufen und sein Zorn über ihn ist so groß, dass ein weiteres Miteinander nur noch in größtmöglicher Distanz funktionieren kann. Gott selbst zieht sich tatsächlich von seinem Volk zurück. Er will sein Volk nicht mehr wie bisher selbst führen und begleiten. Er sagt: Ich werde einen Engel vor dir hersenden, denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht auf dem Weg vernichte. Liebe Geschwister, wir können da regelrecht das wutschnaubende Bebern in der Stimme Gottes hören, wenn wir diese Worte lesen. Dass Gott sich von seinem Volk zurückzieht, ist in diesem Fall nicht Gericht, sondern Gnade. So groß ist sein Zorn über dieses Volk, dass er sich von ihm abwenden muss, um es nicht augenblicklich zu zerschmettern. Ich habe vermutlich schon vor Jahren beim Thema Vergebung darauf hingewiesen: Auch wenn Vergebung geschehen ist, kann das Vertrauen und die Beziehung so sehr zerstört sein, dass ein Miteinander dennoch nicht mehr möglich ist. Es kann für das Miteinander von Geschwistern in Familien und Gemeinden gelten. Es kann auch für das Miteinander in der Ehe gelten. Und es ist völlig falsch, Fehler, der leider in frommen Kreisen, in frommen Gemeinden häufig gemacht wird, in einer total verfahrenen Situation mit unsäglichen vorausgegangenen Verletzungen Nähe erzwingen zu wollen. Wir sehen das hier bei Gott. Gott hat um des Mose willen seinem Volk vergeben. Ertragen kann er dieses Volk deshalb noch lange nicht. Selbst zwischen dem allmächtigen Gott und seinem auserwählten Volk würde Nähe nur noch in einer noch größeren Katastrophe enden, in der Vernichtung dieses Volks. In Vers 5 betont er nochmal: Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Das griechische Wort für vernichten hier und auch in Vers 3 müssten wir am exaktesten übersetzen mit vollständig auslöschen. Damit Gott dieses Volk nicht sofort vollkommen ausradiert von diesem Erdboden, muss er auf größtmögliche Distanz zu ihm gehen. Und wie sich der lebendige Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs dann von diesem Haufen entfernt, sehen wir ganz praktisch an der Platzierung des Zelts der Begegnung in den Versen 7 bis 11. Es ist nicht ganz klar, ob sich's bei diesem hier erwähnten Zelt um ein Provisorium oder bereits die endgültige Stiftshütte handelt. Ich kann mir gut vorstellen, vom Gesamtzusammenhang her, dass es um die Stiftshütte schon geht und die Verse ein zeitlich vorgeschobener Einschub sind, um ganz praktisch gleich im Sinnzusammenhang zu verdeutlichen, wie die äußere Distanz Gottes zu seinem Volk sich jetzt auch in der Platzierung der Stiftshütte verwirklicht hat. Aber egal, ob sich hier um die Stiftshütte oder um ein bis zum Bau der Stiftshütte als Zelt der Begegnung benutztes Übergangszelt handelt, wo hätte ein solches Zelt der Begegnung in jedem Falle stehen müssen? Denken zwei Sonntage zurück. Predigtthema: Wozu sollte die Stiftshütte überhaupt errichtet werden? Damit ich in ihrer Mitte wohne. Mittendrin wollte Gott sein bei seinem Volk, ganz nah. Aber jetzt schlägt Mose das Zelt der Begegnung mit Gott außerhalb des Lagers auf. Nochmal betont, fern vom Lager und nochmal betont, für sich. Gott sondert sich ganz deutlich und demonstrativ auch räumlich von seinem Volk ab. Nicht mittendrin, sondern fernab, für sich allein, steht die Stiftshütte. Und fern meint hier wirklich fern. Ich war mir sicher, dass Mose die Stiftshütte außerhalb der Sichtweite des Lagers der Israeliten aufschlug, denn von der Logik darf Gott sein Volk ja eigentlich gar nicht sehen, um es nicht augenblicklich zu vernichten. Auch darin eine Dramatik, liebe Geschwister, dass Gott sein Volk sieht, dass er hinzieht, dass er es anzieht, dass er ihm sein Angesicht zuwendet, darin liegt ja der Segen Gottes. Jetzt muss Gott wegsehen und sein Angesicht abwenden, um dieses Volk überhaupt noch am Leben zu lassen. Ich führe das so breit aus, damit uns dieses Geschehen in seiner ganzen ungeheuren Dramatik dieser Situation vor Augen steht. Und wenn wir die Gräuel und Gottlosigkeit unseres Volkes sehen und seiner sogenannten Christenheit, dann können wir uns vorstellen, wie sehr Gott vielleicht auch bei uns schon wegsehen muss, um auch uns nicht augenblicklich zu vernichten. Ich befürchte, wir könnten längst in einer ganz ähnlichen Situation sein wie Israel damals. Dass Gott wegsieht und nicht hin, könnte bereits das Höchste an Gnade sein, was unser Volk noch zu erwarten hat. Aber so hatte ich gedacht, eigentlich läge das in der Natur der Sache. Wir sind auch ganz nah dran, wenn wir die innere Dramatik der Verse 1 bis 7 betrachten. Wenn wir dann allerdings zu Vers 8 kommen, stellen wir mit einer gewissen Erleichterung fest, ganz so schlimm ist's noch nicht. Denn Vers 8 erzählt uns: Und es geschah, so oft Mose hinausging aus dem Lager in das Zelt, trat das ganze Volk, bisschen schwierig zu übersetzen, ganz genau, Mose hinterher spähend in die Türen ihrer Zelte und betrachtend bis zu seinem Eintreten in das Zelt. Das Hinsehen kommt ausdrücklich zweimal vor. Die Stiftshütte steht also außerhalb des Lagers, weit außerhalb, aber immerhin noch so, dass sie diese, wenn auch nur von weiter Ferne, noch erspähen können. Dass sie dem Mose hinterher spähen bis zum Eintreten in das Zelt der Begegnung, bedeutet nicht notwendigerweise, und ich halte es auch vom Zusammenhang eher für unwahrscheinlich, dass sie noch den Mose in Person erkennen konnten, wenn er ins Zelt trat. Vermutlich war es eher so, dass, sagt uns die Bibel ja gleich, jedes Mal, wenn Mose in die Stiftshütte eintrat, stieg der Herr in der Wolkensäule herab. Und ich denke eher, dass daran zu denken ist, dass das Volk dieses Herabkommen der Wolkensäule sieht und daraus dann schließen kann, dass Mose jetzt das Zelt der Begegnung erreicht hat und eingetreten ist. Und dann warf sich das ganze Volk nieder zur Erde, ein jeder am Eingang seines Zeltes, von äußerster Ferne, aus der sich vielleicht gerade noch die Wolke über dem Eingang des Zeltes erkennen können, müssen sie zuschauen. Eigentlich hätte das alles in ihrer Mitte stattfinden sollen. So aber können sie nur von Ferne zusehen. Oder wenn sie Gott suchen, müssen sie hinaus, weit hinaus zum Lager. Liebe Geschwister, dass wir doch nicht von Ferne stehen und zusehen müssen, wenn Gott kommt und handelt. Dass wir doch mittendrin sein dürfen. So wie Mose. Und dann aber mitten in all diesem Desaster, mitten in dieser Not, in der ganzen Dramatik, lesen wir Verse, die zu den schönsten der ganzen Bibel gehören. Vers 11. Und Jahwe redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit einem Freund. Sofern der allmächtige Gott nun auch seinem Volk geworden war, Mose war er ganz nah. Wir wissen nicht, wie wir uns dieses von Angesicht zu Angesicht exakt vorzustellen haben. Auch Mose kann Gottes Angesicht ja nicht wirklich, wörtlich gesehen haben, kann bekanntlich kein Mensch. Aber doch war Mose so nah dran, wie sonst keiner. Am Ende seines Lebens wird uns in 5. Mose 34, Vers 10 rückblickend berichtet, und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Also diese Formulierung von Angesicht zu Angesicht beschreibt in jedem Fall eine ganz einmalige Nähe und Intensität der Begegnung, eine Direktheit und Offenheit des Gesprächs zwischen dem Herrn und Mose, wie es danach mit keinem Mann Gottes mehr gab. Wir sehen ein kaum vorstellbar enges Verhältnis zwischen Mose und dem Herrn. Eine Vertrautheit der Begegnung wie zwischen zwei Freunden. Ich habe mal auch über diesen Begriff nochmal geguckt, dass jemand ein Freund Gottes genannt wird. Habe ich im Alten Testament nur im Blick auf eine einzige Person gefunden. Abraham. 2. Chronik 20, Jesaja 41, Jakobus 2, auch im Neuen Testament wird es nochmal erwähnt. Aber interessanterweise nur im Blick auf Abraham. Im Alten Bund war es eine ganz seltene Ausnahme, dass jemand ein Freund Gottes sein konnte. Genau genommen Abraham, der Einzige, der im Wort Gottes explizit so genannt wird. Bei Mose kleiner Unterschied. Mit Gott, mit Mose redet Gott wie mit einem Freund. Ich habe aber keine Stelle gefunden in der ganzen Bibel, wo gesagt wird, dass Mose auch ein Freund Gottes war, wie Abraham. Ich habe nochmal geguckt, Psalm 127, 2 ist leider an dieser Stelle von Luther nicht richtig übersetzt, denn seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf, hat Luther übersetzt, steht aber Geliebte. War ich nämlich überrascht, hätte von der Logik nicht gepasst. Nein, Freunde gibt es außer Abraham im Alten Testament keinen, keinen Freund Gottes. Aber mit Mose redet er wie mit einem Freund. In Jesus, liebe Geschwister, ist das ganz anders geworden. In Jesus dürfen wir Freunde Gottes werden. In Jesus dürfen wir eine Beziehung zu Gott haben, wie sie im Alten Bund nur von Abraham berichtet wird. Und deshalb haben wir als Lesung die Verse aus Johannes 15, 13 bis 17 gehört. Allerdings ist es auch hier, Johannes 15, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, genau hinzuhören, wer sagt, Jesus ist sein Freund. Genau. Er sagt nicht, wer ihn irgendwann mal aufgenommen hat in sein Leben, nicht wer behauptet, an Jesus zu glauben, mitnichten. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ist auch in der theologischen Diskussion, auch in unseren Gemeinden und Landeskirchen und freikirchlichen Gemeinden überall ganz wichtig. Es geht im Gehorsam nie um Detailfragen, wenn es dann darum geht, ja, aber Jesus, das Zentrum, darum geht es doch nicht. Homosexualität, schon andere Dinge. Jesus ist doch das Zentrum, da spielen diese Nebensächlichkeiten doch keine Rolle. Doch, der Gehorsam ist immer die zentrale Frage, ob wir wirklich zu Jesus gehören oder nicht. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wenn wir Jesus nicht nur als Sünderheiland angenommen haben, sondern ihm auch als Herrn unseres Lebens gehorsam nachfolgen. Dann und nur dann sind wir seine Freunde. Und wenn wir heute sehen, wie in großen Teilen der Christenheit, der sogenannten, das exakte Gegenteil dessen getan wird, was Jesus geboten hat, haben wir eine Vorstellung davon, wie weit große Teile dieser Christenheit davon entfernt ist, Freunde Gottes zu sein. Mose war in Israel nicht der Einzige, dem die Nähe Gottes von höchster Bedeutung war. Wir gehen ja die weiteren Verse des Kapitels noch durch. Noch ein zweiter Mann in Israel suchte die Nähe Gottes wie Mose. Vers 11, sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Es überrascht, denn Josua ist kein Levit. Er gehört zum Stamm Ephraim, aber er will ganz nah bei Gott sein. Mich hat auch überrascht, dass die Ausleger auf diese Tatsache kaum eingehen. Walwurd meint nur kurz und knapp, dass Josua möglicherweise im Zelt blieb, um sich darum zu kümmern, wenn Mose zum Lager zurückkehrte. Ich habe ein bisschen geschmunzelt, als ich es gelesen habe. Erstens steht das nicht da. Und zweitens denke ich nicht, dass Mose im Zelt der Begegnung, während seiner Begegnung mit Gott, ein solches Chaos angerichtet hat, dass Josua den Rest des Tages zum Aufräumen brauchte. William MacDonald widmet dem immerhin zwei Sätze. Er sagt, erstens ist erwähnenswert, dass Josua nicht aus dem Inneren des Zeltes wich, und dann noch einen sehr guten zweiten Satz und Hinweis. Er sagt dann, vielleicht war dies das Geheimnis seines späteren geistlichen Gelingens. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass tatsächlich beides, die Vollmacht des Josua, ein würdiger Nachfolger des Mose zu sein, damit zusammenhing. Und jetzt nicht magisch verstanden, vor allem deshalb, weil Josua so viel im Zelt war bei Gott, sondern warum er so viel im Zelt Gottes war. Die Motivation. Ich bin mir sicher, dass Josua sich damit auch ganz klar innerlich wie äußerlich von der Sünde seines Volkes distanziert. Er wollte nicht in der Gemeinschaft der Sünder, sondern in der Nähe Gottes sein. Ganz wie Psalm 1 sagt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Josua wollte nicht sitzen, wo die Spötter und Götzendiener sitzen. Gerade im Blick auf den Abfall auch der württembergischen Landeskirche, ich war am letzten Sonntag darauf eingegangen, insbesondere am Verhalten von angeblich frommen Pfarrern und Synodalen, liebe Geschwister, ist wieder dramatisch deutlich geworden, wer bleibt, wo die Spötter und die Gottlosen sitzen, der wird früher oder später in ihren Abfall, in ihre falschen Wege von Herrn, weg vom Herrn hineingezogen. Und der geht früher oder später mit ihnen unter. Josua ging hinaus aus dem Lager der Spötter und Götzendiener und wollte nah beim Herrn sein. Und ich kann allen, die heute noch in solch gottlosen Kirchen und freien Gemeinden sind, nur herzlich und dringend raten, macht's dem Josua nach. Geht hinaus aus den Gemeinden der Spötter, der Gottlosen und Götzendiener und geht in die Nähe Gottes, wenn möglich mit anderen Geschwistern, wenn nötig allein, die ebenfalls dem Herrn treu sein wollen. Es ist besser, wie Josua allein beim Herrn zu sein, als mit der Masse im Zug der Lemminge in den Gerichten Gottes unterzugehen. Ab Vers 12 tritt Mose ein in ein neues Ringen mit Gott um sein Volk. Der Herr hatte ja gesagt, ich werde nicht in deiner Mitte mit hinaufziehen ins verheißene Land. Ich werde stattdessen als Ersatz für mich einen Engel schicken. Damit ist Mose nicht einverstanden. Er pocht auf die persönliche Anwesenheit und Hilfe Gottes. Unglaublich interessant, liebe Geschwister, diese Kapitel auch immer wieder mal zu Hause nochmal nachzulesen. Mose kommt zum Herrn und sagt, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst. Vers 12. Mose sagt damit, du hast mir einen Auftrag gegeben. Aber dieser Auftrag ist zu groß für mich. Und den Engel, den du mir an deiner Stelle zur Begleitung mitgeben willst, den kenne ich nicht. Das ist mir zu wenig. Außerdem hast du gesagt, ich hätte Gnade, Gunst, das griechische Wort Charis, Fachbegriff für Gnade im umfassenden Sinne, ich hätte Gnade gefunden in deinen Augen. Aber diese Gnade, die schließt ja auch die gnädige Fürsorge mit ein. Wenn du als wie versprochen in gnädiger Fürsorge für mich da sein willst, dann zeig mir das auch. Und bedenke, er lässt nicht locker, Mose ist unheimlich penetrant im Ringen mit Gott und bedenke, dass dieses Volk dein Volk ist. Ja, nagelt den Herrn auch da wieder. Nein, nein, es ist nicht mein Volk, es ist deins. Und wieder lässt sich Gott umstimmen. Er nimmt die Ankündigung, nicht mitzuziehen, zurück und sagt Mose stattdessen zu, Vers 14, mein Angesicht, damit er selbst, wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Zur Ruhe bringen dürfte wohl ganz ähnlich zu verstehen sein wie im Gleichnis Jesu von der bittenden Witwe. Die nervt, die macht Unruhe beim Richter, macht Stress, bis er ihrem Drängen nachgibt, damit er endlich seine Ruhe hat. Und so sagt Gott hier, okay, ich komme selber mit, dann gibst du endlich Ruhe. Mit weniger wäre Mose auch nicht zufrieden gegeben. Mit Nachdruck betont er gleich nochmal, um Gott auch unnachgiebig auf seiner eben gemachten Zusage festzunageln, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führ uns nicht von hier herauf. Also Mose ist ganz nah an der Befehlsverweigerung, wenn der Herr nicht mitgeht. Ist schon beeindruckend, wie beharrlich, wie unnachgiebig Mose darauf besteht, dass der Herr selbst sein Volk führt und leitet. Denn er weiß, nur mit der Gegenwart Gottes kann die Sache gelingen. Und deshalb auch das Thema der Predigt, der Herr muss dabei sein. Und es geht Mose auch um seine eigene Autorität und Vollmacht vor dem Volk. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern ist geistliche Notwendigkeit. Wenn Mose im Auftrag Gottes dieses widerspenstige und wie Gott selbst es mehrfach bezeichnet, halsstarrige Volk führen soll, dann braucht er in seinem Amt die unzweifelhafte Bestätigung, dass Gott mit ihm ist. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst. Und wir, ich und dein Volk, herrlich, penetrant, fast schon ätzend, gell, Mose, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Vers 16. Nur die bleibende Gegenwart Gottes ist ein klarer Erweis, dass Gott mit seinem Volk nicht endgültig gebrochen hat. Dass er bei aller Distanz immer noch zu diesem Volk steht und Mose in seinem Auftrag und mit seiner Unterstützung dieses Volk führt. Die Gegenwart Gottes ist es, die das Volk Israel vor allen anderen Völkern der Erde auszeichnet. Das sehen wir bis heute. In aller Not und Verfolgung hat Gott sein Volk durch Jahrtausende bewahrt. Er hat es zurückgeführt ins verheißene Land. Er bewahrt es dort seit Jahrzehnten gegen eine Übermacht an Feinden. Auch wenn sein Volk in großen Teilen immer noch genauso halsstarrig und gottlos ist wie damals, so hält er ihm doch die Treue. Auch diese Bitte gewährt der Herr dem Mose. Denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Über die Bedeutung, dass Gott uns mit Namen kennt, denken wir immer wieder nach. Dass Gott uns mit Namen kennt, heißt, wir gehören zu ihm. Wir sind persönlich als Glieder seiner Familie bei ihm bekannt. Unsere Namen sind im Lebensbuch des Lammes eingetragen und wir haben damit ein grundbuchmäßig verankertes Bürgerrecht im Himmel. Auffällig ist hier wie auch später, wie stark die Gnade Gottes mit seinem Volk an Mose gebunden ist. So wie wir es vorher schon zum Teil bei Abraham erlebt haben, wo Gott sagt, um deinetwillen, so sehen wir hier um Mose willen, weil dieser Mose Gunst in den Augen Gottes gefunden hat, weil Gott diesen Mose mit Namen kennt. Deshalb hat Gott sein Volk noch nicht verworfen, weil dieser Mose für es eintritt. Aber immer noch ist Mose nicht zufrieden. Wir sehen daran auch, wie tief ihn selbst die vorausgegangenen Ereignisse erschüttert haben. Er braucht noch mehr Bestätigung vom Herrn. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Diese Bitte bestätigt, was wir schon eingangs vermutet haben oder uns klar war, dass Mose den Herrn nicht wirklich in seiner Herrlichkeit von Angesicht gesehen haben kann, sagt dann auch Vers 20, niemand, kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Auch bezüglich dieser Bitte kommt der Herr dem Mose so weit entgegen, wie es um des Mose willen überhaupt möglich ist. Er sagt ihm, gut, ich werde dich in eine Felshöhle stellen, meine Herrlichkeit an dir vorüberziehen lassen. Währenddessen halte ich schützend meine Hand über dir, damit du nichts von meiner Herrlichkeit siehst, solange die an dir vorbeigeht, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Dieses von hinten sehen meint was Ähnliches, wie wir 2. Mose 24,10 gesehen haben, die Saphirplatten unter den Füßen Gottes, als Mose, Aaron, die Ältesten, am Fuß des Berges die Herrlichkeit Gottes sehen, aber eben nur unter seinen Füßen wie Saphirplatten. Die Herrlichkeit Gottes ist so gewaltig, dass ein sterblicher Mensch nur ihre Umgebung, niemals die Herrlichkeit selbst sehen kann. Jetzt ist Mose zufriedengestellt. Hat aber ganz schön lange gedauert, gell? Sein wichtigstes Ziel ist erreicht, der Herr selbst wird mit seinem Volk ziehen. Es begleiten, es bewahren, es beschützen. Bei William MacDonald habe ich diesbezüglich einen sehr schönen Satz gefunden. Sicherheit besteht nicht in der Abwesenheit von Gefahr, sondern in der Anwesenheit Gottes. Sicherheit besteht nicht in der Abwesenheit von Gefahr, sondern in der Anwesenheit Gottes. Und genau darum geht ja auch das ganze Ringen des Mose. Deshalb muss der Herr unbedingt dabei sein, denn Mose weiß, auch mit dem Herrn werden auf unserem Weg weiteren großen Gefahren entgegengehen. Denn am Ziel stehen die uneinnehmbaren Städte der Kanaaniter, bewacht von Riesen, mit einer militärischen Ausrüstung, die der Israeliten weit überlegen ist. Gewaltige Schlachten liegen vor ihnen, verbunden mit tödlicher Gefahr. Aber wenn der Herr dabei ist, dann wird die Sache gelingen. Denn wo der Herr ist, da ist Sicherheit. Ganz egal, wie groß die Gefahr und wie stark der Gegner auch sein mag. Und liebe Geschwister, dieses Wissen, Sicherheit besteht nicht in der Abwesenheit von Gefahr, sondern in der Anwesenheit Gottes. Dieses Wissen darf uns auch in die vor uns liegende Zeit hinein begleiten, trösten und durchtragen. Amen.